Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich muss jedes Mal aufs Neue schmunzeln, wenn ich diese Stelle höre, in der Nikodemus fragt, wie das mit der Wiedergeburt denn so genau funktioniert. Und dann stelle ich mir die Frage, was ich in der Situation geantwortet hätte. Ich meine, da wir das mit der Taufe wissen, die Lösung, also eine Wiedergeburt durch Wasser und Geist, scheint es doch ganz einfach. Aber wisst ihr, manchmal ist der Weg zum Reich Gottes wie eine Wüstenwanderung. In der Taufe stirbt unser alter Mensch und wir bekommen Erneuerung durch den Heiligen Geist, den Gott über uns ausgießt, sodass wir das Gnadengeschenk Christi annehmen können und selig werden. Ihr seht, die ganze Trinität ist bei der Taufe am Werk. Auch wenn der ganze 3 gleich 1 Gedanke gar nicht so wirklich nachzuvollziehen ist, wenn wir es überhaupt irgendwie in einer Art und Weise nachvollziehen können. Wir werden getauft auf den Namen des dreieinigen Gottes, auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Gott legt seinen Namen über uns und segnet uns mit einem neuen Leben. Es gibt in der Bibel noch eine andere Stelle, in der wir noch genauer erfahren, was es bedeutet, wenn Gott uns für einen neuen Weg segnet und seinen Namen über uns legt. Den Text kennt ihr vermutlich alle. Den hört ihr einmal die Woche im Gottesdienst, ganz am Ende, wenn ihr aus dem Gottesdienst, aus der Zeit, wo wir uns hier Gott widmen dürfen, in den Alltag zurückentlassen werdet. Man nennt diesen Segen den aaronitischen Segen. Und den lese ich euch jetzt vor. Der steht nämlich im 4. Buch Mose im 6. Kapitel. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Sage Aaron und seinen Söhnen und sprich: So sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet: Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. So sollen sie meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Gott möchte, dass die neu eingesetzten Priester diesen Segen über das Volk sprechen, um sie für das, was vor ihnen liegt, zu segnen. Sie befinden sich zu der Zeit noch am Sinai und sind ganz kurz davor, ihre Wüstenwanderung zu beginnen. Sie gehen in ein neues Leben und verlassen die Sklaverei in Ägypten. Aber um in dieses verheißene Land zu kommen, müssen sie auf den neuen Weg, den Gott ihnen weist, vertrauen. Und ihr wisst selbst, dass das nicht alle annehmen, was Gott ihnen zuspricht. So ist das auch mit unserem persönlichen Weg, mit unserer persönlichen Wanderung. Lasst uns nun zu meinem ersten Punkt kommen. Der Herr segne dich und behüte dich. Zu jedem Punkt habe ich euch ein Bild mitgebracht, an dem ich ein bisschen illustrieren werde, was für mich die Aussage Gottes bedeutet. Und so könnt ihr vielleicht ein bisschen besser nachvollziehen, was ich sagen möchte. Und vielleicht kommen euch ja, wenn ihr die Bilder seht, auch noch eigene Eindrücke. Das ist nun das erste Bild. Ihr könnt ein Papierhäuschen sehen und das Papierhäuschen leuchtet. Und über diesem Häuschen ist der Schatten einer Hand. Was hat das nun mit dem Vers zu tun? Gott möchte, dass die Priester dem Volk zusprechen, dass er sie segnen und behüten wird. Im hebräischen Original steht dort das Wort, oder eher gesagt, das Verb Shamar, was so viel wie behüten und bewahren bedeutet. Das ist ein großer Zuspruch. Wenn der Name des Herrn über uns liegt, dürfen wir uns darauf verlassen, dass er uns behüten und bewahren wird. Aber wisst ihr, was damit auch anklingt? Es wird nicht immer leicht um uns herum sein. Wenn wir von dem kleinen Papierhäuschen ausgehen, dann bedeutet das, dass wir von Regen, Stürmen, Hagel, Schnee, Wasser, Feuer und was es dort alles noch so gibt, nicht verschont bleiben. Aber es bedeutet auch, dass wir in solchen Situationen auf Gott vertrauen dürfen und sollen, denn er hält seine schützende Hand über uns. Wenn nun ein Sturm kommt und wir in dem kleinen Papierhäuschen sitzen und warten, bis alles vorüber ist, dann passiert es manchmal, dass wir gar nicht sehen, dass die Hand über uns gehalten wird. Auch das beinhaltet das Wort behüten. Wir dürfen auf die Bewahrung hoffen, selbst wenn wir sie in dem Augenblick nicht sehen können. Solche Stürme erlebten die Israeliten auf ihrer langen Wüstenwanderung. Aber wenn ihr einmal in euch geht, habt ihr vielleicht auch schon den ein oder anderen größeren und kleineren Sturm hinter euch. Vielleicht habt ihr gerade auch mit etwas zu kämpfen. Vielleicht seht ihr keinen Ausweg und wartet, bis es draußen wieder schöner ist. Dann seid gewiss, der Name des Herrn, des dreieinigen Gottes, liegt auf euch. Er hält das, was er euch zugesagt hat. Denn Glaube ist, an Gott dran zu bleiben und den Weg gemeinsam zu gehen, auch wenn man die Bewahrung gerade nicht sehen kann oder wenn der Sturm draußen tobt. Nun zu meinem zweiten Punkt. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Auch hier habe ich ein Bild für euch mitgebracht. Ihr könnt dort einen hellen Lichtstrahl sehen, der auf eine geöffnete Hand fällt. Aber was bedeutet das denn mit der Hand? Also den Zusammenhang zwischen Licht und Leuchten, der lässt sich ja gut herstellen. Aber wie können wir das jetzt mit der Hand deuten? Um dies genauer zu klären, müssen wir erstmal den Begriff Gnade erklären. Gnade ist ein Wort, das fällt ziemlich häufig im christlichen Kontext oder im Gottesdienst. Aber was mir aufgefallen ist, ist, dass es vielen Menschen schwerfällt zu definieren, was Gnade eigentlich so wirklich ist. Mir fiel das auch lange schwer, bis ich mich mal damit befasst habe. Das Wort leitet sich vom althochdeutschen Wort Gnada ab, was so viel bedeutet, wie dass man eine unverdiente Erweisung von Liebe, Vergebung oder Nachsicht erhält. Ich stelle mir Gnade selbst immer als Geschenk vor, welches man bekommt, ohne selbst eine Leistung dafür getan zu haben, sondern nur aus der reinen Güte des Gebers. Das hebräische Wort für Gnade ist Chen, was so viel bedeutet wie Freundlichkeit, Zuneigung oder in seinem ganz ursprünglichen Sinn Entgegenkommen. Aber wie gehen wir damit um und was hat das mit der Hand zu tun? Oft tun wir Dinge, von denen wir wissen, dass sie nicht gut sind. Wir wissen, dass wir nicht würdig sind, dass unser liebender, vollkommener Gott mit uns in einer Beziehung steht. Was ich immer wieder bei mir selbst feststelle, ist, dass ich regelmäßig bei denselben Dingen versage. Manchmal durch Egoismus, durch Zorn, durch Trägheit, Unbarmherzigkeit oder durch ganz viele andere Dinge. Wir alle haben unsere Schwachstellen und blinden Flecke, in denen wir immer wieder angreifbar sind und uns zum Ungehorsam verleiten lassen. Vielleicht stellt ihr euch, nachdem ihr gescheitert seid, die Frage, ob ihr überhaupt gut genug seid, um mit Gott in Beziehung zu stehen. Da gibt es eine klare Antwort. Niemand von uns wird von sich aus gut genug sein, aber Gott schenkt uns seine Gnade, Den größten Beweis, den könnt ihr am Kreuz sehen. Jesus hing dort nicht, weil wir das Gnadengeschenk in irgendeiner Weise verdient hätten. Aber unser Gott zeigt uns darin seine Zuneigung und sein Entgegenkommen, sein Zukommen auf uns. Er ist kein Gott der Ferne, sondern ein Gott, der uns entgegenkommen möchte. Er hat uns geschaffen, um ihm nahe zu sein und wollte in seiner wunderbaren Schöpfung keine Welt ohne uns. Bereits im Alten Testament finden wir zahlreiche Geschichten, die davon zeugen, dass Gott uns sieht und uns entgegenkommen möchte. Aber wenn wir im Neuen Testament die Auferstehung Christi und das Geschenk des Heiligen Geistes sehen, dann sollte daran kein Zweifel mehr sein. Durch die Taufe selbst werden uns unsere Sünden vergeben. Und wie wir im Glaubensbekenntnis bekennen dürfen, vergibt uns der Heilige Geist unsere Sünden immer wieder aufs Neue. Was bedeutet es nun für uns? Ein wichtiger Punkt bei der Glaubenswanderung ist es, dass wir zulassen, dass Gott sein Licht über uns leuchten lässt, auch wenn wir vielleicht gerade selbst nicht leuchten können. Wir dürfen die Nähe Gottes zulassen und vor allem sollen wir unsere Hand für seine Gnade öffnen und sein Geschenk dankbar annehmen. Es ist gut und wichtig, dass wir unsere Sünden bekennen, aber wir bedürfen der Gnade. Wir dürfen unsere Sünde am Kreuz ablegen, aber das Wichtige danach ist, das Geschenk der Gnade dankbar anzunehmen. So wie eben auch die Hand das Leuchten auffängt und sich nicht verschließt. Öffnet euch für dieses Geschenk und zweifelt nicht daran. Niemand von uns hat Gnade verdient, aber Gott gibt sie uns trotzdem. Auch das gehört zum Glauben. Und nun zu meinem dritten und letzten Punkt. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Dazu habe ich auch ein Bild mitgebracht. Ihr seht, dort ist eine weiße Taube. Sie sieht schon fast aus, als würde sie leuchten und sie fliegt. Im grauen Hintergrund könnt ihr hinter dieser Taube noch andere graue Tauben sehen. Diese sitzen dort, vielleicht trauen sie sich nicht zu fliegen, aber die weiße Taube fliegt. Die Taube ist in der biblischen Symbolik ein wichtiges Tier. Sie kann sowohl für den Heiligen Geist, wie bei der Taufe Jesu, als auch für Frieden stehen. Heute soll es aber um den Frieden gehen. Als Abschluss des aaronitischen Segens verspricht Gott dir und mir und uns allen, dass er uns Frieden geben wird. Das hebräische Wort für Frieden, das kennt ihr wahrscheinlich alle. Das heißt Shalom. Aber der Friede, den Gott uns hier verspricht, ist nicht der Friede, den wir von dieser Welt kennen. Also nicht die Nicht-Existenz von Krieg, Konflikten oder Unruhe. In meinem Wörterbuch gab es nicht mal ein explizites Wort, was genau auf den Punkt bringen kann, was dieses Shalom eigentlich bedeutet. Mein Wörterbuch konnte nur umschreiben, dass er ein Zustand ist, der keine unerfüllten Wünsche offen lässt. Das schließt Heil, Unversehrtheit, Wohlbefinden und Wohlfahrt mit ein. Vielleicht fragt ihr euch jetzt, wie bekomme ich denn diesen Frieden? Wo soll ich anfangen, ihn zu suchen? Die Antwort dazu steht ganz am Anfang im Satz. Gott erhebt sein Angesicht über uns. Das ist der Beginn des Friedens. Ich bin an der Stelle mit der Übersetzung nicht ganz zufrieden, da in den alten Sprachen dort deutlich mehr steht. Ihr bleibt davor heute leider nicht verschont. Ich gehe ein bisschen darauf ein, wie das im Hebräischen und im Griechischen stand. Im Hebräischen finden wir dort die Präposition el. Diese Präposition bedeutet so viel wie auf etwas zu. Es drückt also eine Bewegung aus und nicht ein starres Über. Auch in der griechischen Septuaginta kann ich eine klare Bewegung erkennen. Diese Übersetzung wurde im 3. Jahrhundert vor Christus geschrieben, da viele Juden durch die Diaspora kein Hebräisch mehr verstanden. Diaspora ist ein Begriff dafür, dass viele Juden nicht mehr in ihrem Heimatland lebten, sondern in andere Länder verstreut waren. Griechisch war damals so in etwa wie Englisch bei uns heute und deshalb konnten viele die Sprache verstehen. Anhand dieser Übersetzung lässt sich für mich das genaue Verständnis der Schriften zur Entstehungszeit genau nachverfolgen, da das Griechische doch deutlich expliziter ist und nicht wie das Hebräische für ein Wort ganz, ganz viele Bedeutungen hat. Im Griechischen steht dort die Formulierung epise, was so viel bedeutet wie auf dich. Aber das Personalpronomen du in der Form se steht im Akkusativ. Und Akkusativ ist im Griechischen ein Fall, der eine Bewegungsrichtung angibt. Also dann bedeutet es so viel wie, er lässt sein Angesicht auf dich zukommen. Auch hier haben wir wieder den Moment des Entgegenkommens. Also können wir sagen, den ersten Schritt für diesen Frieden hat Gott selbst auf uns zugetan. Und was bedeutet das für uns als weiteren Schritt? Der Friede, der steht, oder eher gesagt, das Geben des Friedens, das steht in einer Möglichkeits- oder Wunschform im Griechischen. Eher sowas wie, er möge euch Frieden geben. Der Frieden ist also eine Möglichkeit, die uns offen steht, weil der Name des Herrn über uns liegt. Er wünscht uns diesen Frieden. Aber jetzt kommt der Punkt. Du musst dich darauf einlassen. Bist du bereit dafür, auch wenn er vielleicht noch nicht sofort da ist? Vielleicht kommt er auch erst, wenn wir in das verheißene Land, in das Reich Gottes einziehen. Aber eins kann ich dir sagen. Wenn du dich darauf einlässt, dann wird dich das frei machen, so wie diese Taube, die leuchtet und sich traut zu fliegen. Vielleicht auch als Einzige, aber das ist in dem Moment egal. Hauptsache, sie hat den Frieden, der sie freisetzt und sie fliegen lässt. Was sagt uns jetzt dieser Text zusammenfassend? Der Name des Herrn liegt auf uns durch die Taufe und wir dürfen auf seinen Segen vertrauen. Mit der Taufe beginnt unser neues Leben und unser Weg, der Weg des Glaubens. Erstens, wir dürfen auf diesem Weg darauf vertrauen, dass der Herr uns behüten und bewahren wird. Wir dürfen auch daran glauben, selbst wenn wir das gerade nicht sehen oder das Leben nicht leicht ist. Zweitens, der Herr möchte auf diesem Weg Beziehung mit uns haben und uns nahe sein. Er schenkt uns seine Gnade. Diese dürfen wir dankbar und mit offenen Armen annehmen, selbst wenn wir manchmal scheitern. Und drittens, wir bekommen Aussicht auf Frieden und werden befreit von allem, was uns noch hindert, wenn wir uns darauf einlassen. Ihr seht, diese Wiedergeburt oder der Weg des Glaubens ist nicht immer leicht. Und wir müssen beginnen, über unseren Schatten zu springen. Aber Gott führt uns um seines Namens willen. Das steht in Psalm 23. Lasst uns darauf vertrauen, den Weg mutig zu gehen und auch darauf zu vertrauen, an das zu glauben, was uns der Herr für diesen neuen Weg zusagt und dass er seinen Namen auf uns legt. Jetzt fragt ihr euch vielleicht noch, ob dieser Zuspruch nur einmal am Anfang des Weges gilt, am Anfang des neuen Lebens. Da kann ich euch beruhigen. Bei all den Verben im Segenswort wird im Griechischen, da haben wir es wieder, eine Zeitform oder eher ein Aspektdenken genannt, bei dem die gesamte Handlung als Ganzes gesehen wird. Dabei ist der innere Vorgang gar nicht so sehr von Bedeutung. Es ist nicht wichtig, wie lange der Prozess dauert oder ob er nur auf einen einzigen Punkt ausgerichtet ist oder eher wie eine Kette von Segenspunkten ist. Das Einzige, was zählt, ist, dass das Ergebnis insgesamt geschieht. Also lasst euch den Segen gern täglich zusprechen und entscheidet euch jeden Tag aufs Neue, aus vollem Herzen, diesen Weg mit Gott zu gehen, denn er führt zum Leben. Und dafür haben wir euch auch was Kleines gebastelt, nämlich einen kleinen Schlüsselanhänger, den ihr auf jeden eurer Wege mitnehmen könnt. Dort steht dieser Segen drauf und ihr könnt ihn immer wieder lesen und euch zusprechen lassen, was Gott für euren Weg verheißen hat und dass er für euch da ist und dass alles gut wird. Zum Abschluss habe ich noch eine kleine Anekdote für euch mitgebracht von Martin Luther. Die habe ich auf einer Internetseite gefunden und fand die recht lustig. Ich bin getauft. Immer wenn Martin Luther sich in Nöten befand, dann schrieb er diesen Satz mit Kreide vor sich auf den Tisch. Das gab ihm Kraft und ließ ihn weitermachen. Denn getauft sein, das heißt, dass Gott bei mir ist. Das heißt, dass ich mir gewiss sein darf, dass Gott Ja zu mir gesagt hat. Und egal, was mir im Leben widerfahren mag, ich kann nicht tiefer fallen als in Gottes Hand. Nehmt also den mit der Taufe verbundenen Segen in eurem Glaubensweg auf und vertraut darauf, dass der Segen des dreieinigen Gottes euch verheißt, dass er bei euch ist. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.